Was wäre, wenn? Ja, wir alle sind manchmal vor solchen Situationen, in der sich die Frage stellt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn jetzt alles schief geht? Was wäre, wenn Gott irgendwie sich nicht mehr zeigt? Elia auf dem Berg Karmel mit Hunderten von Baalspriestern und Elia hatte ja sogar noch den Mut zu sagen, ja, schüttet noch mehr Wasser über diesen Altar. Aber er hat sich wahrscheinlich auch kurz gefragt, eieiei, was wäre, wenn das jetzt nicht funktioniert? Oder was wäre, wenn Gott treu ist und er wirklich wirkt und Feuer vom Himmel fällt und das ganze Volk Israel erkennt, dass Gott der Herr ist? Oder Mose, als er vor dem Roten Meer stand, hinter ihm die wütenden Ägypter, neben ihm die meckernden Israeliten, vor ihm die tosenden Wellen und in seiner Hand ein Stock. Und er sich gedacht hat, okay, ich hebe jetzt meinen Stock, aber was wäre, wenn das gar nichts bringt, so ungefähr? Oder was wäre, wenn Gott wirklich wirkt? Und ich glaube, wie gesagt, wir alle stehen immer wieder vor der Frage, vielleicht stehst auch du, vielleicht stehen sie vor einer Situation, in der sie sich fragen, ja, was wäre, wenn das jetzt nicht klappt oder was wäre, wenn doch. Und ich möchte dich heute ermutigen, zu glauben, dass Gott, ich bleibe ja mal beim Du, dass Gott dich gebrauchen möchte für sein Reich. Egal wie alt oder egal wie jung wir hier heute sind, ich glaube, Gott möchte dich heute ermutigen und zwar durch die Geschichten von Schülern. Ich habe ein paar Geschichten von Schülern mitgebracht, die etwas mit Gott erlebt haben. Und wir können was von diesen Schülern lernen. Davon bin ich fest überzeugt. Wir alle können was von jungen Leuten lernen. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, lass heute dein Herz mal ein bisschen dich neu bewegen und neu erfrischen von jugendlichem Idealismus, den man vielleicht manchmal auch als Glaube bezeichnen könnte. Und da fange ich mal bei mir an. Meine Bekehrung war so mit 18 Jahren. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Aber es war für mich sehr schwer, immer schwerer, auch dann in der Pubertät, mich wirklich damit zu identifizieren. Und es war für mich irgendwie ein religiöses Korsett, in dem ich mich eingezwängt gefühlt habe. Und es wurde für mich anstrengend. Und ich bin dann viel beim Alkohol gelandet und war eigentlich sehr unsicher und irgendwie auch arrogant und hatte keine wirkliche Vision für mein Leben. Und mit 18 Jahren war ich bei einer Konferenz und da war, das war eine Jugendkonferenz, da war tolle Lobpreismusik und viel Leidenschaft da und ich habe mein Herz aufgemacht und auf einmal erschien es mir so, ich hatte das sonst nie, aber ich hatte so das Gefühl, als wär wirklich Jesus da, als wäre wirklich Jesus im Raum. Und da waren vielleicht 400 Menschen und ich hatte das Gefühl, als wäre Jesus hinten im Raum und er würde plötzlich so zu jedem einzelnen Platz gehen und bei jedem einzelnen Menschen anhalten. Und ich glaube, das tut er. Und als würde er jedem einzelnen Menschen eine riesige Umarmung geben und diesen Menschen einfach sagen, dass er ihn mag und dass er Teil von seiner Geschichte ist und dass er gut zu diesen Menschen sein möchte. Und Jesus kam immer näher da so in meine Richtung und ich dachte mir nur so, oh weia, was ich schon wieder letztes Wochenende alles gemacht habe, das wird nix. Und irgendwie, ich habe mich irgendwie auch so weit weg gefühlt und hatte das Gefühl, bei mir klappt es nicht. Ja, ich bin Pfarrerskind. Bei mir, ich habe das alles schon gehört, bei mir irgendwie funktioniert es nicht. Und dann kam Jesus plötzlich so zu meinem Platz und hat mir die schönste und größte und innigste Umarmung gegeben, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Und ich wusste gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das hat mich so von Kopf bis Fuß irgendwie durchflutet. Das war ein Gefühl, das ich nicht beschreiben konnte. Es hat sich angefühlt, als hätte ich das Götze-WM-Finale-Tor geschossen gegen Argentinien und gleichzeitig meine Traumfrau gefunden und meinen Traumjob auf alles auf einmal bedingungslos einfach gehabt, dieses Gefühl. Und ich weiß noch, ich habe mir gedacht, was ist das? Und dann dachte ich, das muss irgendwie Liebe sein. Und dann habe ich gedacht, warum hat mir noch niemand gesagt, dass Gott mich liebt? Und dann habe ich gedacht, das habe ich schon 1 Million Mal gehört. Aber erst in dem Moment habe ich es wirklich begriffen. Und, Und das hat mein Leben absolut verändert. Ab dem Moment habe ich mir gedacht, Mensch, ich will Menschen davon erzählen, dass Gott uns wirklich, wirklich, wirklich liebt und dass er so, so gut zu uns ist und dass es nicht irgendwie langweilig ist und weit weg ist, sondern dass es so relevant ist für unser Leben. Und ich glaube, dass so viele junge Menschen das hören müssen, dass sie es aber natürlich auch spüren und erfahren müssen und dass wir irgendwie Wege finden müssen, um es ihnen zu zeigen. Ja, und ich war dann wirklich absolut begeistert. Ich war sozusagen on fire, bin ich immer noch. Aber ich wollte einfach nur noch einfach was Krasses machen für Gott sozusagen. Ich habe gedacht, Gott, schick mich doch nach China, schick mich doch nach Afrika, dass ich Missionar sein kann, dass ich irgendwo was wirklich Wichtiges machen kann. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, als würde so eine leise Stimme in mir drin sagen, vielleicht war es Gottes Stimme, wenn du so ein wichtiger, großer Missionar sein möchtest, warum fängst du nicht einfach jetzt schon da an, wo du jetzt bist? Und das ist meine erste These für heute für euch. Und zwar, was wäre, wenn, klick bitte, du zur rechten Zeit am rechten Ort wärst? Was wäre, wenn du heute, der du hier sitzt, in dieser Gemeinde zur rechten Zeit am rechten Ort bist? Und was wäre, wenn du, der du in deinem Job bist, in deiner Familie bist, in deiner Nachbarschaft bist, wirklich zur rechten Zeit am rechten Ort bist, wenn Gott dich dort hingesetzt hat, wenn es nicht irgendwie Zufall ist, wenn es nicht vielleicht nur deine eigene Entscheidung ist, sondern wenn du dort wirklich einen Auftrag hast und Gott dort wirklich etwas mit dir vorhat. Ich glaube, wir unterschätzen manchmal unser eigenes Umfeld und wir denken manchmal, wenn das so wäre und jenes so wäre, dann könnte ich was bewegen, aber ich möchte uns heute neu ermutigen zu glauben, dass Gott uns gebrauchen kann, da wo wir jetzt sind. Manchmal denken wir, das Gras wäre überall anders grüner, aber das stimmt nicht. Da gibt es ein Zeugnis von einem jungen Menschen, also meine erste Schülerstory, bitte einmal klicken, und der heißt Joel. Und der durfte sich entscheiden, ob er noch ein Jahr weiter Schule macht oder nicht. Er war in diesem FOS-System, da kann man ja Fachabi oder Abi machen. Und er hat dann drüber gebetet. Und irgendwie hat er so einen Eindruck gehabt. Jemand hat sogar zu ihm gesagt, ich glaube, Gott hat dir eine Stimme gegeben an deiner Schule, nutze sie. Und für euch gilt es gleich. Ich glaube, Gott hat dir eine Stimme gegeben, da wo du bist, nutze sie. Und er hat sich dann gedacht, okay, dann fange ich mal an, mir jetzt auch was zu überlegen und die Zeit, die ich hier habe, wirklich zu nutzen. Und er scheint wirklich ein großzügiger Mensch mit einer überschwänglichen Liebe zu sein. Und deswegen hat er sich gedacht, er macht eine Verlosung und als ersten Preis bietet er ein iPad an. Dann hat er noch einen Gutschein fürs Schwimmbad, einen Gutschein für McDonald's und solche Sachen, einen kleinen Starbucks-Gutschein. Und dann haben ganz viele Leute gesagt, okay, da mache ich mit bei der Verlosung, haben ihren Namen eingetragen, in eine Kiste reingeworfen. Und Joel hat gesagt, ja, kommt zu dem und dem Zeitpunkt in dieses und jenes Klassenzimmer. Und da waren plötzlich in diesem kleinen Klassenzimmer 120 Menschen, vollgepackt mit Jugendlichen. Und er hat sich gedacht, die Chance nutze ich. Und hat einfach 10 Minuten kurz, ganz authentisch, ganz relaxed, nichts Aufgesetztes aus seinem Leben erzählt und erzählt, warum er gläubig ist. Und hat so die Chance genutzt, 120 Menschen in seinem Umfeld von Jesus zu erzählen. Und das war die glückliche Gewinnerin des iPads. Die war natürlich happy. Aber was ich daran so erstaunlich finde, ist, dass ein junger Mensch gesagt hat, hey, ich werde kreativ, ich denke nach, was könnte ich machen in meinem Umfeld? Wo kann ich es mich vielleicht sogar mal was kosten lassen, um andere Menschen für Jesus zu erreichen? Und da gilt es manchmal, im Kleinen treu zu sein und kreativ zu sein. Und ich weiß noch, nachdem ich das Gefühl hatte, was in meiner Schule zu machen zu sollen, bin ich dann von Fürth bis nach Mannheim gefahren, um so ein Seminar zu hören. Und dann war ich erst total ermutigt, weil ich so viele Geschichten von anderen jungen Menschen aus der ganzen Welt gehört hatte. Aber den Tag danach habe ich wieder mir total Sorgen gemacht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht jetzt auch manchen Schülern nach der Light Night letzten Samstag so ging, dass sie am Samstag erst motiviert waren und den Tag danach sich dachten, oh weia, will ich wirklich was an meiner Schule machen? Möchte ich wirklich für den Glauben aufstehen? Aber dann kamen diese ganzen Ängste und Sorgen. Ich dachte mir, was, wenn mich alle auslachen? Was wäre, wenn ein wütender Mob von Atheisten mit Cola-Dosen nach mir wirft? Oder was wäre, wenn Gott meine Gebete nicht hört? Was wäre meine ganze Mühe, wenn alles einfach nur umsonst wäre? Oder, und dann ist so die Stimme des Glaubens wieder in mir aufgetaucht, was wäre, wenn es schon irgendwie klappt. Ganz einfach. Das ist meine nächste These für euch. Was wäre, wenn es schon irgendwie klappt? Ich weiß jetzt auch gar nicht, in welchen Projekten ihr zum Beispiel gerade auch als Gemeinde drin steckt. Aber was wäre, wenn es klappt? Ja, was wäre, wenn die Dinge, die ihr euch vornehmt, klappen? Was wäre, wenn die Dinge, die ihr in eurem Leben vorhabt, wenn sie klappen? Was wäre, wenn die Initiativen, die ihr ergreift, um andere Menschen zu erreichen, wenn sie funktionieren? Wir könnten so viele erreichen und manchmal werden wir so eingeschränkt, weil wir vielleicht auch mal negative Erfahrungen gemacht haben oder weil wir so perfektionistisch denken oder weil wir uns einfach nicht trauen. Und unser Aktionsradius im Glauben wird so klein und dadurch versperren wir uns irgendwie auch so ein bisschen die Freude, weil ich hatte in dem Moment plötzlich so eine Freude, weil ich mich dazu entschieden habe, hey, vielleicht ist es mir jetzt mal egal, auch was die anderen denken. Und es hat mich einfach total, total, total gefreut. Ich weiß noch, ich bin das Treppenhaus hoch und runter gerannt und habe mich gefühlt wie Paulus, der auf Mission geht. Und wir haben dann eine Schülergruppe gestartet an meiner Schule. Und es war ich und ein und zwei Mädchen, da kann man hier mal noch ein Bild haben. Schauen, ob ihr mich erkennt auf dem Bild. Ja, mit langen Haaren noch und ohne Bart. Und wir haben dann eine Schülergruppe gestartet und wir haben uns echt Sorgen gemacht und dachten, puh, mal schauen, mal gucken, wie das läuft. Und wir haben dann uns entschieden, vor Weihnachten unseren Mitschülern eine Freude zu machen und auch an Weihnachten darauf hinzuweisen, worum es eigentlich geht. Nämlich um Jesus. Wir haben dann so kleine Flyer gedruckt mit Johannes 3, Vers 16 und einem flotten Spruch drauf und haben die auf Gummibärchenpackungen getackert, 1600 Stück. Dann haben wir noch so Glühwein, Kinderpunsch, Bottiche, so Heizbehälter uns besorgt und haben uns um 7 Uhr früh stockdunkel, eiskalt mit dann schon 15 Leuten, die einfach dann spontan mitmachen wollten, weil mal was los war, vor die Schule gestellt und haben 800 Becher Kinderpunsch verteilt und haben versucht, die Leute zu begrüßen und willkommen zu heißen und ihnen frohe Weihnachten zu wünschen und haben ihnen diese Zettel auch verteilt. Und unsere Gruppe ist irgendwie enorm gewachsen, weil es den Leuten echt Spaß gemacht hat, auch mal aktiv zu werden. Und wir haben dann auch die Chance genutzt, bei Schulversammlungen durften wir zweimal was erzählen. Da durfte ich sogar kurz mein Zeugnis erzählen. Das heißt, da waren zweimal 300 junge Menschen, die Jesus nicht kannten. Zweimal 300 junge Menschen, die Jesus nicht kannten, denen ich als ihr Mitschüler, als eine ganz nahbare Person einfach vom Glauben erzählen konnte. Und da ist mir auch dann so aufgegangen, Mensch, Schulen sind eigentlich das wichtigste Missionsfeld der Welt. Alle Hoffnungsträger unseres Landes sitzen da drin. Die ganze Gesellschaft von morgen sitzt in den Schulen von heute. Es gibt eine Statistik, die sagt, dass 3/4 all derer, die sich für den Glauben entscheiden, das vor ihrem 18. Lebensjahr tun. Das heißt, Schulen sind eigentlich, also sie sind sowas von wichtig. Wir müssen wirklich was machen. Und ich war so froh, ich konnte vor so vielen Nicht-Christen quasi sprechen und ich dachte mir, hey, ich bin 18 und bin so seit einem halben Jahr Christ und mein Papa ist Pastor schon seit 20 Jahren. Vor wie vielen Nicht-Christen hat der eigentlich letztes Jahr gesprochen? Und da fiel mir erst so auf, Mensch, an den Schulen, da ist einfach enormes Potenzial. Wenn wir junge Menschen ermutigen können, irgendwie ermutigen können, in diesem Missionsfeld aktiv zu werden, dann können wir eine ganze Generation erreichen und das ist auch mein Traum. Was wäre, wenn das möglich wäre? Wir haben dann noch zu Ostern was gemacht. Wir haben sogar eine Toilettenpapieraktion gemacht. Wir haben alle möglichen verrückten Sachen gemacht. Manche bereue ich auch im Nachhinein. Aber es war gut. Es hat sich gelohnt. Ich bereue nicht das Feuer, das wir hatten und dass wir alles versucht haben. Und wirklich unsere ganze Schule wusste, da sind irgendwelche Christen, die scheinen das irgendwie ernst zu meinen. Und für die scheint Gott irgendwie heute noch im 21. Jahrhundert relevant zu sein. Und das ist er auch. Genau, das heißt, es hat irgendwie geklappt gehabt. Und was wäre, wenn es auch in deinem Leben klappt, dass Gott mit dir ist in deiner nächsten Woche, in deiner nächsten Herausforderung? Ich glaube, Gott möchte dich segnen und möchte dir helfen. Er möchte mit dir sein. Also glaub das. Fang auch wieder an, neu die Menschen in deinem Umfeld zu sehen und überleg dir, was wäre, wenn es klappt? Aber dann gibt es ja auch diese Selbstzweifel, die wir haben. Wir sagen, ja, es kann schon sein, dass Gott wirkt, aber er kann es nicht durch mich tun. Er kann es vielleicht durch meinen Pastor tun, er kann es vielleicht durch irgendein christliches Idol tun, aber er kann es nicht durch mich tun. Also ich bin da nicht, ich bin da einfach nicht der Richtige. Und wir scheitern an unserem Selbstzweifeln und denken uns, was, wenn Gott mich nicht gebrauchen kann? Aber meine dritte These für dich heute ist, was wäre, wenn du so sein dürftest, wie du bist? Ich glaube, du darfst so sein, wie du bist. Was wäre, wenn du nicht noch viermal das Markus-Evangelium studieren musst, bevor Gott dich gebrauchen kann in deinem Umfeld? Was wäre, wenn das Maß an Liebe, das du schon hast, das Maß an Wissen, das du schon hast, das Maß an Fähigkeiten, das du jetzt hast, was wäre, wenn das ausreicht, damit Gott dich wirklich gebrauchen kann in deinem Umfeld? Das glaube ich. Ich glaube, Gott möchte natürlich nicht, möchte uns nicht so lassen, wie wir sind. Er möchte uns immer weiter formen in das Bild Christi. Aber auch jetzt kann er uns schon gebrauchen. Und da war so ein junger Mensch in der Bibel, der hieß Gideon. Der hatte total Angst. Der hat sich versteckt gehalten in der Weinpresse. Die Midianiter hatten die Israeliten komplett unter Kontrolle, haben ihre Felder verbrannt, hatten das ganze Land unter Druck gesetzt. Und dieser Gideon hat sich eben versteckt und plötzlich kam ein Engel des Herrn zu ihm und hat gesagt, mächtiger Krieger, geh in der Kraft, die du hast. Ich bin mit dir. Dieser Engel des Herrn hat nicht auf seine Begrenzung geschaut. Er hat ihm nicht gesagt, hey, du Angsthase, sondern er hat was in ihm gesehen. Gott hat was in diesem Gideon gesehen und Gott sieht auch in dir was. Und er sagt zu dir, mächtiger Krieger, geh in der Kraft, die du hast. Krempel die Ärmel hoch, nutz die Fähigkeiten, die du jetzt schon hast, weil Gott dich gebrauchen möchte. Da gibt es ein Zeugnis von einer Schülergruppe am WEG in Schwabach. Und was mich daran besonders begeistert, meine Frau ist im Referendariat. Und da wird man ja ständig von einer Schule zur nächsten geschickt, alle halbe Jahr. Und sie wird jetzt zu der Schule geschickt. Juhu, richtig cool. Jedenfalls haben die sich gedacht, wir wollen auch was machen an unserer Schule. Und das sind so ein paar ganz junge Mädels, ja. Die haben auch noch nicht Theologie studiert. Die haben auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und die haben gesagt, hey, wir wollen trotzdem eine kleine Initiative ergreifen und in der Kraft gehen, die wir haben. Und sie haben jetzt vor diesem Weihnachten, ich glaube, wie viel waren es denn? Ungefähr 600 so Schoko-Nikoläuse einfach in Klassenzimmern verteilt, haben einen kleinen Flyer entworfen und haben eingeladen zu ihrer Schülergruppe, zu solchen Adventstreffen. Und da kamen plötzlich 70 Leute. 70 Leute, so viel Lebkuchen hatten die nicht mal. Und Gott kann einfach so kleine Initiativen gebrauchen. Oder ein Schüler, der heißt Benedikt, der war aus einer Schülergruppe, da waren die meisten in der 11. Klasse und waren quasi schon ein bisschen älter und er hat gedacht, wir müssen die Jüngeren erreichen und er hatte die Idee, eine Idee, auf die ich nie gekommen wäre, nämlich, dass er mit einem Käsekuchen in die Aula von den Fünftklässlern läuft und sie einsammelt und sich in dem Klassenzimmer mit ihnen trifft und mit ihnen Bibelgeschichten liest und er konnte damit regelmäßig 25 junge Leute erreichen. Glaub nicht, dass Gott deine Gaben, deine Talente, deine Ideen nicht gebrauchen kann. Er kann's. Gott hat in Form von Jesus einen Jungen gebraucht, der sein Pausenbrot zu ihm gebracht hat, seine 5 Brote und 2 Fische und hat damit Tausende von Menschen ernährt. Gott kann dich gebrauchen. Und mein 4. Punkt ist, dass ich glaube, dass Gott vor allem auch unsere kleinen Initiativen gebrauchen kann. Er kann nicht nur das riesengroße Shine-Event oder die große Evangelisation gebrauchen, sondern was wäre, wenn deine kleinen Initiativen große Kraft hätten? Ein Klick bitte. Und ich bin davon wirklich überzeugt, dass es möglich ist und dass wir nicht diesen Perfektionismus und diese riesengroßen Sachen immer unbedingt brauchen, sondern dass Gott uns in unserem Alltag gebrauchen möchte. Und da gibt es ein Zeugnis, das mich schon lange wirklich bewegt und berührt. Und zwar ist es von einer Schülergruppe aus Schweden. Und die hatten sich an Valentinstag dazu entschieden, eine Aktion zu machen. Und Valentinstag, Randnotiz, ist auch ein Tag, den wir Christen abonnieren müssen, weil es da um die Liebe geht. Und sie haben sich gesagt, wir machen solche Papierherzen, wir schneiden Papierherzen aus und kleben die auf die Schließfächer in unserer Schule. Und es war ein bisschen eine Nacht- und Nebelaktion, 1600 Stück. Sie haben natürlich nicht geplant, waren viel zu spät dran, mussten die alle schnell beschriften, haben da drauf geschrieben, Jesus liebt dich, du bist wertvoll, du siehst gut aus und haben die dann in der Früh auf 1600 Schließfächer geklebt. Und sie haben dann auch gutes Feedback bekommen. Ihre Klassenkameraden, andere in der Schule haben gesagt, hey, das war cool, das hat mich ermutigt. Aber was sie nicht wussten, war, dass an dem Tag ein Mädchen zur Schule lief, das sich schon seit langem entschieden hatte, dass es ihr letzter Schultag sein sollte, weil Valentinstag ja der Tag der Liebe war und sie in ihrer Familie, in ihrem Klassenzimmer, in ihrem Verein, überall einfach keine Liebe erfahren hatte. Und sie sich gesagt hat, ich werde es beenden. An diesem Tag werde ich es beenden. Sie hatte schon alles vorbereitet für den Nachmittag. Und sie lief zur Schule und ich weiß nicht, wie man sich an so einem Tag fühlt. Vielleicht hat sie nicht viel gedacht, aber es muss irgendeine kleine Was-wäre-wenn-Frage noch in ihr drin gewesen sein, dass sie sich dachte, vielleicht passiert ja heute noch irgendwas. Und dann läuft sie zu ihrem Schließfach in ihrer Schule und wundert sich schon über die ganzen Herzen und die gute Stimmung und geht zu ihrem Schließfach, schaut auf das Herz und da steht drauf, dein Leben hat eine Bedeutung. Und dann die Schülergruppenname drunter. Und sie kann es überhaupt nicht fassen. Sie schaut all die anderen Herzen an. Auf keinem steht der gleiche Satz. Und ein paar Wochen später getraut sie sich, der Schülergruppe eine E-Mail zu schreiben und sagt, wisst ihr eigentlich, was ihr da angerichtet habt? Oder was macht ihr denn da eigentlich? Ihr habt mir eigentlich das Leben gerettet. Und sie ist dann zu der Gruppe dazugekommen und hat sich für Jesus entschieden. Und das ist so stark, weil da draußen sind wirklich Menschen, die brauchen wirklich Jesus, die brauchen wirklich die Hoffnung. Und wir sind diejenigen, die diese Hoffnung tragen und wir müssen sie weitergeben. Wir haben 10 Millionen Schüler in unserem Land, 10 Millionen junge Menschen in unserem Land, die Hoffnungsträger unseres Landes sind. Und in deinem Umfeld, vielleicht ist es manchmal auch einfach nur eine Karte, die du jemandem schreibst, die Einladung auf einen Kaffee, ich weiß nicht, ein Kasten Cola für die Nachbarskids oder irgendwas Kleines, eine Einladung zu einem Kurs in der Gemeinde, ein Gespräch initiieren, jemanden anlächeln, sich für einen Kollegen einsetzen, Menschen grüßen. Manchmal sind es diese kleinen Initiativen, die so große Wirkung haben können. Und manchmal wissen wir es gar nicht. Die Schülergruppe hat später erzählt, dass sie diesen Spruch nur einmal auf einem Herz hatten, nicht weil sie eine Eingebung von einem Engel hatten, sondern weil sie den Spruch zu kitschig fanden und sie ihn deswegen nur einmal geschrieben hatten. Aber Gott kann uns gebrauchen, ja, selbst wenn wir nicht damit rechnen. Aber wir müssen Initiativen ergreifen und ein Herz der Liebe haben für andere. Und dann bin ich bei meinem letzten Punkt. Was wäre, wenn wir zusammen unser Land verändern können? Davon bin ich fest überzeugt. Wir können zusammen unser Land verändern. Jeder an seinem Platz, da wo er ist, Stück für Stück, können wir Menschen für Gott erreichen. Da waren die 12 Spione, die ins verheißene Land ausgesendet wurden und 10 kamen zurück mit einer Botschaft, wo sie gesagt haben, Deutschland, zu schwierig, das geht nicht. Aber 2 kamen zurück, Josua und Kaleb, die gesagt haben, was wäre, wenn wir dieses Land erreichen können? Was wäre, wenn Gott mit uns ist? Und in 4. Mose 13, Vers 30 heißt es, dass das Volk aufgebracht war gegen Mose. Die waren stinksauer. Die hatten alle Hoffnung verloren, weil da diese Riesen waren im verheißenen Land. Aber Kaleb beruhigte die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern. Wir sind stark genug. Und Josua und Kaleb waren letztlich die einzigen, die in dieses verheißene Land mit einziehen durften, weil sie Männer des Glaubens waren, weil sie sich diesen, nicht jugendlichen Idealismus, aber diesen Glauben einfach beibehalten hatten. Und ich denke, es braucht Leute, die glauben, dass Gott was vorhat in unserem Land, aber auch in dieser Stadt. Und dass Gott wirklich junge Menschen erreichen kann und erreichen möchte, dass er Pläne entwickelt, um das zu tun. Und dass er kleine Initiativen auch von Schülern hier aus dieser Gemeinde gebrauchen kann. Es muss nicht perfekt sein. Und du bist da, vergiss es nicht, wo du bist, sehr wichtig, in deiner Nachbarschaft, in deinem Job, in deiner Familie. Keiner kann dich dort ersetzen. Du bist Gottes Botschafter. Wir sind Botschafter an Christi Stadt in unserem Umfeld. Und diesen Platz, den dürfen wir alle an unserer Stelle einnehmen. Und wir als Scheinteam, wir dürfen diesen Platz da einnehmen, die junge Generation zu ermutigen, für Jesus zu leuchten und zu erkennen, dass sie im besten Missionsfeld der Welt sind. Wir träumen davon, dass wir den Kanzler von morgen in der Schule von heute erreichen. Ja, vielleicht geht er ja morgen in Ingolstadt um 8 Uhr zur Schule. Und was wäre, wenn tatsächlich die Chance bestünde, dass mal überall in Deutschland kleine Gruppen wären, kleine christliche Lichter und Initiativen wären, die versuchen, die 10 Millionen für Jesus zu erreichen.